Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, schönen guten Tag. In den sozialen Medien kocht der Frust und die Wut über Ungeimpfte hoch. Eine Frau, Mitte 40, die vor vielen Jahren schwer an Krebs erkrankt war, schreibt: Ich will mit euch nichts mehr zu tun haben. Denn wegen der großen Belastung durch Corona-Fälle wurden bei ihr Termine für die Krebsnachsorge verschoben. Ein Thema gleich bei Deutschland heute. Außerdem, wer sind die Querdenker? Eine Studie aus Baden-Württemberg untersucht die Protestbewegung. Und wie kommen Hartz-IV-Empfänger mit der Inflation klar? Wir haben bei einer Berliner Tafel nachgefragt. Die Inzidenzen steigen, Krankenhäuser und Arztpraxen sind wegen Corona überlastet. Eine Folge: Vorsorge- und Nachsorgetermine werden geschoben. Bereits vor einem Dreivierteljahr, mitten im zweiten Lockdown, schlug die Weltgesundheitsorganisation Alarm. Vor allem Krebserkrankungen blieben im Lockdown zu oft unentdeckt und unbehandelt. Aber auch Menschen, die bereits eine schwere Krebserkrankung überstanden haben, berichten zurzeit, dass notwendige Untersuchungen verschoben werden. Johannes Kulms traf sich mit einer Betroffenen in der Hansestadt Lübeck.
Ich wünsche mir nach der Pandemie eine Erhebung in Zahlen, wie viele vermeidbare Todesfälle und unnötig erschwerte Verläufe bei Krebserkrankungen ihr zu verantworten habt. Sollte es Ungeimpfte in meinem Umfeld geben, ich will mit euch nichts mehr zu tun haben.
Sie habe sich in diesem Moment einfach mal auskotzen müssen, sagt Mareike Holzhaus, die eigentlich ganz anders heißt. Vor einer knappen Woche hat die 46-Jährige auf Facebook ihrem Ärger Luft gemacht, über ihre Krebserkrankung berichtet und ihre Wut, dass anstehende Nachsorgetermine wegen Corona-Stress kurzfristig abgesagt wurden. Wir treffen uns an diesem Nachmittag auf der Terrasse eines Cafés in der Lübecker Altstadt. Ganz ruhig und gefasst erzählt sie von der Krankheit, die vor genau 10 Jahren ihr Leben komplett auf den Kopf stellte. Nur durch großen Zufall sei der Tumor damals entdeckt worden.
So eine Chemotherapie heißt, dass du die komplette Körperhaarung verlierst. Und in meinem Fall war es auch so, dass ich das halbe Jahr der Chemotherapie mit der Glatze in der Kloschüssel verbracht habe. Also ich habe praktisch durchgekotzt.
Seit dem Ende ihrer Krebsbehandlung geht sie regelmäßig zur Nachsorgeuntersuchung. Bei jedem Verdacht konnten die Ärztinnen nach weiteren Checks Entwarnung geben.
Ich hätte gern einen Milchkaffee, bitte.
Ja? Anfang September war wieder so ein Moment. Ein Anruf vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, wo es hieß, wir müssen noch mal genauer schauen. Nicht schön, aber fast schon Routine. Doch der Termin musste kurz darauf verschoben werden. Für Holzhaus nicht weiter schlimm. Dann meldete sich das Krankenhaus vor wenigen Tagen erneut.
Das Gespräch war kurz. Meine Gesprächspartnerin wirkte gestresst. Tat mir ein bisschen leid. Und sie sagte, sie haben ja am Montag den Termin und sie ahnen, warum ich anrufe. Und dann habe ich geantwortet, ich ahne es. Sie haben Stress aufgrund von Corona und wir müssen uns deswegen verschieben. Dankeschön. Habt ihr Zucker?
Ja, klar.
Und damit war das Thema durch und wir haben den neuen Termin gemacht.
Wie nun genau Corona zur Terminverschiebung geführt hat, kann sie nicht sagen. Vom Universitätsklinikum Schleswig-Holstein heißt es, dass sich die Pandemie natürlich auf die Krankenhausabläufe auswirke. Immer mehr Corona-PatientInnen landen auf den Stationen in Kiel und Lübeck. Doch Untersuchungen und Operationen von anderen PatientInnen seien bisher nur in Ausnahmefällen verschoben worden. Auch wegen Streiks und Personalengpässen seien in den letzten Wochen Termine abgesagt worden. Bei Mareike Holzhaus drängte sich direkt nach dem Telefonat jedoch vor allem ein Gedanke auf. Ihre Untersuchung musste verschoben werden, weil wegen der vielen Ungeimpften in Deutschland die Krankenhäuser überlastet sind. Das war der Punkt, an dem sie über Facebook ihren Frust niederschrieb.
Hallo Ungeimpfte, ich befinde mich seit 10 Jahren in der Krebsnachsorge. Im Zuge dessen muss ein aktueller Befund operativ gegengecheckt werden. Das Gefährliche an meinem Tumor bei Ersterkrankung war seine ungewöhnlich hohe Wachstumsfrequenz. Es ist also wichtig, im Fall eines Falles schnell zu handeln.
Facebook-Freundschaften zu Leuten, von denen sie wusste, dass sie ungeimpft sind, hat sie inzwischen gekündigt.
Es ist natürlich ein stumpfes Schwert, jemand auf Facebook zu entfreunden. Aber wenn man angepisst ist, kann das helfen.
Dutzende Male wurde Mareike Holzhaus' Facebook-Eintrag geteilt und kommentiert. Fast alle stimmten der Kritik an den Ungeimpften zu und wollten wissen, wie es Holzhaus geht. Die Sorge um ihren Gesundheitszustand könne sie gut verstehen, sagt die Frau in der dicken Winterkleidung, während der Nieselregen aufs Lübecker Kopfsteinpflaster tröpfelt. Doch, das werde manchmal nicht gesehen, für Menschen wie sie sind Vor- und Nachsorgeuntersuchungen nach überstandener Krebstherapie ebenso von existenzieller Bedeutung.
Also wenn von Krebs gesprochen wird, dann wird von Akutfällen gesprochen und wir noch nicht Akutfälle oder wir vielleicht Akutfälle, die untersucht werden müssen, das wird gar nicht so gesehen. Also das findet in den Überlegungen auch gar nicht statt.
Zudem befürchtet die freiberufliche Fotografin und Grafikerin durch weitere Corona-Einschränkungen auch finanzielle Einbußen. Und natürlich ist da die Sorge um die eigene Gesundheit. Asozial, idiotisch oder dumm, das sind einige der Adjektive, die Holzhaus zu den Ungeimpften einfallen. Viele Reaktionen auf ihrer Facebook-Seite waren sprachlich zurückhaltender, aber gaben ihr in der Sache recht. Doch eine Bekannte aus Berlin sah die Dinge etwas anders.
Die sprach von einer Hexenjagd auf Ungeimpfte. Und wenn ich drüber nachdenke, hat sie da ja auch nicht ganz Unrecht.
Und dennoch, die monatelange Debatte über Impfen, freiwilliges Impfen, Impfpflicht, Corona-Leugner und, zählt auch an ihren Nerven. Noch vor kurzem habe sie mit Nicht-Geimpften in ihrem Freundes- und Bekanntenkreis diskutiert. Inzwischen tut sie das nicht mehr und richtet einen zentralen Vorwurf an die Politik. Es sei fatal, dass sie so lange kategorisch eine Impfpflicht ausgeschlossen habe, auch für einzelne Berufsgruppen.
Ich empfinde das Verhalten der Impfgegner als unmoralisch, falsch, unmenschlich, naiv an der Grenze zur Dummheit. Aber die Jure machen diese Leute nichts Falsches. Und das ist ein großes politisches Versäumnis, wo ich mich frage, ob das wirklich daran liegt, dass wir zwischen zwei Regierungen sind und dass die. Also ich frage mich, wie man sowas so grandios verkacken kann.
Am 13. Dezember hat Mareike Holzhaus ihren nächsten Termin zur Krebsnachsorge. Sie hofft, dass die Untersuchung endlich stattfinden kann und die Ärzte nichts finden werden.
Der Frust über Ungeimpfte. Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms berichtete. Schärfere Maßnahmen gegen die Pandemie führen zu teils heftigem Widerstand. In Wien haben am Samstag rund 35.000 Menschen gegen Lockdown und Impfpflicht demonstriert. In Rotterdam kam es Freitagabend zu gewaltsamen Protesten. Mindestens 7 Menschen wurden verletzt. Corona-Leugner und Querdenkergruppierungen in Deutschland springen auf den Zug auf, planen für das kommende Wochenende Solidaritätskundgebungen für die Demonstranten in Wien. Wie radikal sind die Gegner der Corona-Politik hierzulande? Eine aktuelle Studie der Heinrich-Böll-Stiftung untersucht die Querdenkenbewegung in Baden-Württemberg. Zur Stunde wird sie in Stuttgart vorgestellt. Unsere Landeskorrespondentin Katharina Thoms ist vor Ort. Frau Thoms, um die Querdenker war es ja etwas ruhiger geworden in den vergangenen Monaten. Wie stark ist die Bewegung noch?
Also aktuell sehen wir hier zumindest in Baden-Württemberg relativ wenig auf den Straßen. Das war ja aber in der Pandemie in den vergangenen knapp 2 Jahren eigentlich immer so, dass es so ein bisschen eine Flaute gab, wenn die Zahlen runtergingen, die Inzidenzzahlen. Jetzt mit der aktuellen Entwicklung, auch der Diskussion um eine Impfpflicht und den weiteren Einschränkungen, kann man schon davon ausgehen, dass es wieder so ein bisschen aufflammt. Wie groß die Demos werden, das ist eine große Frage. Inzwischen haben die Städte ja rechtliche Grundlagen, um die Demos auch zu verbieten, was sie in der Vergangenheit auch schon getan haben. Michael Ballweg selbst ist auch nicht besonders im Vordergrund aktuell. Er muss sich gerade gegen Vorwürfe wehren zur Steuerhinterziehung wegen der Finanzierung der Demos. Also es bleibt abzuwarten, wie das weitergeht.
Inwiefern unterscheidet sich die Querdenkenbewegung in Baden-Württemberg denn von anderen Querdenken-Hotspots im Osten Deutschlands?
Ja, die Studie der Universität Basel hat das ziemlich deutlich herausgearbeitet, dass es gerade hier in Baden-Württemberg sehr viele Einflüsse und vor allem Verbindungen auch aus dem alternativen und auch anthroposophischen Milieu gibt. Beide Milieus haben ein ähnliches Grundverständnis wie bei den Corona-Protesten, die Menschen von Demokratie, von Freiheit, auch von Gesundheit. Man muss dazu sagen, diese Studie ist vor allem qualitativ. Es ist keine repräsentative Studie, aber sie haben mit sehr vielen Menschen aus der Querdenken-Szene gesprochen, aber auch mit Beobachterinnen und Beobachtern. Und die Aussage, die Corona-Kritik und der anthroposophische Denkstil sind wahlverwandt, wird da ziemlich gut und schlüssig nachgewiesen. Also es geht um individuelle Freiheit, schrankenlose Selbstbestimmung, um Eigenverantwortung. Es geht um Pharmaskepsis und dann natürlich auch um Impfskepsis. Also das alles ist sehr, sehr miteinander verbunden. Und dazu muss man natürlich auch sagen, das anthroposophische Milieu ist hier in Baden-Württemberg historisch gesehen sehr stark vertreten, weil hier der Ursprung unter anderem der Waldorfschulen auch ist. Und deswegen kann man da natürlich auch logischerweise davon ausgehen, dass es sehr stark ist. Politisch gesehen grenzen sich die Querdenken-Protestierenden hier auch eher ab von denen zum Beispiel in ostdeutschen Bundesländern. Also da ist eine Verbindung zu rechten und rechtsextremen Milieus sehr viel früher und stärker schon passiert, als es hier ist. Da kommen die eher aus den linken und grünen Wählenden und entwickeln sich in diese rechte und rechtsextreme Richtung.
Das Landesamt für Verfassungsschutz in Baden-Württemberg war ja das erste, das die Querdenker beobachtete. Die Bewegung sei von Extremisten unterwandert, hieß es schon vor einem guten halben Jahr. Wie entwickelt sich die Szene? Wie stark könnte sie sich radikalisieren, auch mit Blick auf eine mögliche Impfpflicht?
Also im Moment sind die Proteste und die Szene auch kleiner geworden, weil es eben ja zwischendurch tatsächlich sich relativ gut auch in der Pandemie gelebt hat, sage ich jetzt mal so salopp. Eine Warnung unter Warnungen vor einer Radikalisierung weiteren, die gibt es aber durchaus von vielen Expertinnen und Experten, die sich mit dieser Szene beschäftigen seit 2 Jahren. Auch in der Studie wird dieses Thema erwähnt, aber dann auch nicht weiter ausgeführt, dass ja sogar eben auch in der anthroposophischen Szene tatsächlich zum Beispiel Eltern an Schulen immer radikaler werden, teilweise ihre Kinder von der Schule nehmen oder sie nicht mehr dorthin schicken. Und jetzt zuletzt ist gerade bekannt geworden an einer Freiburger Waldorfschule, dass es da auch großflächigen Betrug mit Attesten gegeben hat, wo wahrscheinlich jetzt die Staatsanwaltschaft Ermittlungen einleiten wird, weil man eben falsche Maskenatteste dort ausgestellt hat. Insgesamt ist es so, dass die Menschen eher radikaler werden. Auch die Reichsbürgerszene spielt ja hier in Baden-Württemberg eine große Rolle. Nur deshalb hat der Verfassungsschutz oder vor allem deshalb hat der Verfassungsschutz damals angefangen, diese Szene zu beobachten. Und da muss man jetzt tatsächlich gucken, wie sich der Winter entwickelt und trotzdem aber ja vorsichtig sein.
Wie radikal ist die Querdenkenbewegung? Katharina Thoms stellte uns dazu eine aktuelle Studie vor. Vielen Dank. Fast alles wird gefühlt teurer. Die Preise in Deutschland sind so stark gestiegen wie seit 28 Jahren nicht mehr. Benzin kostet gut 30% mehr als im letzten Jahr. Bei Diesel sind es sogar mehr als 40%. Aber nicht nur wer sein Auto volltanken muss, ärgert sich zurzeit über die hohe Inflation. Auch Lebensmittel kosten deutlich mehr als vor einem Jahr. Das alles schlägt besonders zu Buche bei Menschen, die sowieso nicht so viel Geld haben. Hartz-IV-Empfänger zum Beispiel. Wie die momentan mit den hohen Preisen klarkommen, das hat Manfred Götzke für uns recherchiert und er war dafür bei der Tafel in Berlin-Spandau.
Ja, ich kann nicht so rüber gucken. Ja, sehr gerne. Kartoffeln, richtig.
Ela lässt sich auch noch ein paar Tomaten, Paprika und Sellerie in ihre Tüte packen. Dann geht sie weiter zum Obststand und holt sich noch Weintrauben und Äpfel. Es ist Montagnachmittag in Berlin-Spandau und die ehemalige Altenpflegerin erledigt ihren Wocheneinkauf.
Die Auswahl ist doch prächtig, ne? Denke ich mal.
Wir sind allerdings nicht bei Netto, Aldi oder Lidl. Ela, die hier nur ihren Vornamen nennen will, ist wie jeden Montag zur Berliner Tafel gekommen. In den umfunktionierten Gemeinderaum der evangelischen Kirche.
Das reicht hier, weil das sind gerade die Sachen, die sehr teuer sind jetzt auf dem Markt, nicht? Obst, Gemüse, sowas alles, ne? So ja, hier Milchprodukte sind gestiegen, ja, die Preise. Und das kriegen wir hier auch, nicht?
Ela arbeitet schon seit einigen Jahren nicht mehr als Pflegerin. Rückenprobleme. Sie ist auf Hartz IV angewiesen. Gemeinsam mit ihrer Freundin Mandy kommt sie schon seit 3 Jahren zur Tafel. Alles ganz regulär im Supermarkt einkaufen, das läuft bei ihr nicht. Wenn sie ihre Fixkosten abzieht, hat sie etwa 200 € im Monat zur Verfügung. Ihrer Freundin bleibt sogar noch etwas weniger.
Jeden Montag ist hier die Tafel und die nehmen wir auch in Anspruch, weil es halt nicht mehr möglich ist, also mit diesem Geld auszukommen. Es ist nicht mehr möglich.
Wenn ich zum Anfang hier auch gestanden habe, gedacht, mein Gott, ey, wo stehst du jetzt hier? Hast du gearbeitet, hast du Kinder großgezogen? Ich stehe jetzt hier in der Schlange wegen Lebensmittel an.
Bis vor ein paar Monaten haben die beiden Frauen Ende 50 auch immer mal im Supermarkt Lebensmittel eingekauft. Schließlich gibt es hier bei der Tafel nicht immer so viel Auswahl wie heute. Aber das ist jetzt nicht mehr drin. Die Preise sind zu stark angezogen, erzählt sie. Ihre Freundin nickt.
Es ist gut, dass es so eine Sache, so eine Option hier gibt, ne? Das wusste ich auch nicht, ja, was man machen sollte. Man kann sich ja nicht nur immer überall durchborgen. Ja, letztendlich Ende des Monats muss man zurückgeben. Und dann fehlt es wieder.
Lebensmittel haben sich massiv verteuert. Sie kosten im Schnitt fast 5% mehr als im November 2020. Vor allem bei Milchprodukten, Obst und Gemüse haut die Inflation rein. Noch heftiger sind die Preissteigerungen aber bei Heizöl und Gas. Die beiden Hartz-IV-Empfängerinnen haben schon Angst vor der nächsten Heizkostenabrechnung.
War mit den Betriebskosten. Jetzt haben wir genau,
das kommt erst ab Januar, da werden wir es wahrscheinlich zu spüren bekommen, ne?
Ja, ich bin Parterre, ich muss heizen, das geht nicht anders, sonst habe ich eine feuchte Wohnung.
Sieglinde Müller steht am Eingang des Gemeindehauses und checkt die Tafelausweise der Kunden. Einige jüngere Geflüchtete stehen in der Schlange, Rentnerinnen, viele Hartz-IV-Empfänger. Etwa 20% mehr kommen hierher, seit die Preise so durch die Decke gegangen sind, erzählt sie.
Wir sehen einen steilen Anstieg, querbeet durch alle Schichten, ob Studenten sind oder Rentner und Rentnerinnen.
Und das dürfte auch so bleiben, denn der Hartz-IV-Satz wird sich für alleinstehende Erwachsene zum Jahreswechsel nur um 3% erhöhen. Ein Skandal, findet Müller. Die Bundesregierung orientiert sich bei der Berechnung an den Konsumausgaben der untersten 20% der Bevölkerung. Und eigentlich müsste die Inflation dabei berücksichtigt werden. Doch das ist nicht ausreichend der Fall, besagt eine Studie des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes.
Damit werden Hartz-IV-Leute doppelt bestraft. Eigentlich ist es eine Senkung des Regelsatzes, den die eigentlich brauchen.
Irina, die eigentlich anders heißt, gehört zu den Neukunden hier bei der Tafel. Sie kommt erst seit 2 Monaten her, seit sie arbeitslos ist und von Hartz-IV lebt. Die ersten Male hat sich die 50-Jährige geschämt, zur Tafel zu gehen. Doch Hartz-IV reicht momentan einfach nicht aus, um alles einzukaufen, was sie braucht, sagt auch sie.
Es reicht das nicht. Es ist auch so, nicht nur die Lebensmittel ist so höher geworden, also auch die ganze Haushaltsreinigung und alles, was möglich ist, ist wirklich teuer geworden. Für eine Person, also wenn du alleine wohnst, alle lebst, ist schon extrem.
2 volle Tüten mit Obst und Gemüse nimmt sie heute mit.
Also ich habe gerne die Obst und Gemüse, weil ich dachte, das ist die teuerste Sache. Und also alles, das ist, was ich esse, gerne. Und da wirklich, wenn ich das jetzt 2-mal in der Woche da zum Aldi gehe, dann würde ich das schon 30 Euro ausgeben.
Schokopudding dazu?
Sehr gerne.
Wollen Sie auch noch ein
Ei? Sehr gerne. Dankeschön. Weil es ist ja wie Weihnachten heute schon, nicht?
Auch Ela ist inzwischen durch mit ihrem Einkauf. Sie packt die Tüten voll Obst, Gemüse und Brot in ihren Einkaufstrolley. 2,50 Euro hat der Wocheneinkauf hier bei der Tafel gekostet.
Okay, dann bedanke ich mich. Bis nächste Woche, ja? Vielen Dank.
Hartz-IV-Empfänger und die Inflation. Sie hörten eine Reportage von Manfred Götzke. Hier folgt gleich nach den Nachrichten die Sendung Campus und Karriere mit Kate Malaika am Mikrofon. Ein Thema ist der Frust über die Schulsituation wegen Corona. Ein Vater berichtet aus Eichwalde in Brandenburg. Und mit diesem Programmhinweis endet Deutschland heute. Im Studio verabschiedet sich Claudia Hennen. Bis zum nächsten Mal.